besonders wertvoll, wie man sie hier begegnet. Und das sind alles Leute, die tief geschlagen sind von der Wirrnis unserer Zeit, die tief in die Christenheit hineinrührt. Jesus hat davon gesprochen, dass das kommt in den letzten Tagen, in der letzten Zeit von der Verführung. Dass wir uns nicht verführen lassen. Ich freue mich, dass Sie da sind. Ich freue mich, dass es den Gemeindehilfsbund gibt. Danke allen, die da mitarbeiten und helfen. Ich war vor ein paar Tagen bei einer großen christlichen Versammlung und dort wurde gesagt, wir müssen das Evangelium für unsere Zeit übersetzen. Da dachte ich, nein, das Evangelium ist aktuell, zeitnah und spricht so, wie es durch 2000 Jahre zu jeder Generation und zu jedem Volk gesprochen hat, zu Indianern und Japanern und Eskimos. Und das hört jeder, der sich öffnet für den Geist Gottes und so auch mit diesem Wort, dass das häufigste Predigtthema von Jesus war. Da hat Jesus am meisten drüber gesprochen, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist herbeigekommen. Tut Buße, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Liebe Schwestern und Brüder, ich glaube, es gibt gar keine Zeit in den vergangenen Jahrhunderten, wo so viel von Umkehr gesprochen wurde wie heute. Wenn die Schüler freitags die Schule schwänzen, haben sie ein Thema. Umkehr! Müssen das Klima umdrehen, müssen mit dem Plastik anders machen, müssen Dieselöl verbieten, wir müssen alles ganz, ganz neu machen. Es kann so nicht weitergehen in der Gesellschaft und der Bekehrungsruf ist noch nie so schrill gewesen, so bedrängerisch. Da wird gar keine andere Meinung mehr zugelassen, da wird jeder erdrückt. Es ist 5 Minuten vor 12, das ist höchste Zeit. Wirtschaftlich, sozial und politisch, alles muss umgedreht werden. Wir brauchen ein ganz neues Umdenken, einen Sinneswandel in der Pädagogik, in unseren Essgewohnheiten. Man darf nichts mehr essen, was einem Spaß macht. Beim Städtebau, beim Umweltschutz, in der Migration, in allem, alles muss sich ändern. Die ganze Gesellschaft ist krank, Sie hören es doch tagtäglich, wo Sie auch hinhören. Alles ist krank, die sozialen Medien, die muss man kontrollieren. Dabei ist auch in den Medien alles krank und wird gelogen nach Strich und Faden. Es wird alles geändert in der Presse, in der Familie, im Geschäftsleben. Ich kenne kein Gebiet, wo nicht eine totale Umkehr gefordert wird. Bei den Bankerbonis und Spitzengehältern und was alles da ist. Aber was Jesus sagt, ist was völlig anderes. Und das ist viel wichtiger als alles, was sonst in der Welt heute geredet wird. Leider ist das in der Christenheit so geworden, dass viele sich schämen, sich genieren, den Ruf von der Bekehrung weiterzugeben, von der Umkehr, von der Jesus sprach. Eine ganz andere Umkehr war gemeint, die Bekehrung zum lebendigen Gott. Und dass das größte Übel der Menschheit ist, dass wir alle dem lebendigen Gott davongelaufen sind. Wir sind die verlorenen Söhne, die nicht mehr im Vaterhaus sind. Der Vater wartet auf Umkehr. Wann endlich kommst du denn heim? Merkst du nicht, die Tür ist offen. Komm doch. Und es wird verschwiegen, was die Botschaft des Paulus war und sagt, ich geniere mich nicht den stolzen Römern mit ihrer hohen Kultur, mit ihrem Friedensreich, das sie geschaffen haben weltweit. Dies verkünden, dass der Zorn Gottes über der Welt liegt. Und der Zorn Gottes schlimmer ist als die Klimakatastrophe und die Atomvergiftung und alles, was sonst drohen mag. Der Zorn Gottes über unsere Ungerechtigkeit, die Ungerechtigkeit der Menschen. Und dieser Zorn Gottes zeigt sich so, dass wir gar keine Hoffnung haben. Die ersten Christen haben nicht versucht, mit ihren Predigten sich an ihre Zeit anzupassen. Wir wollen doch die Menschen gewinnen. Was hat ein Petrus gerufen am ersten Pfingsttag in der Kraft des Heiligen Geistes? Lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Unser ganzes Geschlecht ist falsch. Unser Denken ist falsch. Unser Sinnen ist falsch und wir müssen umkehren zum lebendigen Gott, der uns in seiner großen Liebe sucht. Wir sind verlorene Leute. Das ist ein ganz furchtbares Wort, das immer in der Bibel vorsteht. Verloren. Verloren ist das Allerschlimmste, was passieren kann. Nicht mehr brauchbar, weggeworfen. Oder das andere Wort, dahingegeben. Wenn Gott uns dahingegeben hat, wenn das Gericht Gottes über der Welt liegt, und dann verkünden diese Christen diese herrliche Botschaft: Wer den Namen des Herrn Jesus anruft, der soll gerettet werden. So einfach ist das. Es hat ja noch nie eine Zeit gegeben, das hat Gott mir geschenkt auf den vielen Reisen in der dritten Welt, wo so viele Menschen zum lebendigen Glauben an Jesus gekommen sind wie in unseren Tagen. Unter Indianern und Sinti und Roma, unter Muslimen und Buddhisten, unter Marxisten in China, in Nordkorea, in Tadschikistan und wo überall in Kuba. Nur bei uns, wo die Schwindsucht herrscht, wo das Evangelium verfälscht wird, ist es ganz besonders rar geworden, das Evangelium. Und darum sind wir zusammen, um dies wieder neu zu entdecken, was die Kraft ist dieser Umkehr, dieser Erneuerung zu Jesus hin. Wie wollt ihr der höllischen Verdammnis entrinnen? Jesus im O-Ton. Wie wollt ihr der höllischen Verdammnis entrinnen? Das ist das Hauptproblem unserer Welt. Das wollen die Menschen nicht hören, das haben sie nie hören wollen. Aber der Geist Gottes macht es oft dringlich, dass es durch die Herzen dringt und man dem nicht ausweichen kann. Was blockiert denn eigentlich heute die nötige Bekehrung? Da muss man doch nochmal drüber nachdenken, was blockiert denn das? Wir alle sind blind und erkennen den großen Schaden nicht. Unser Sinn ist betrogen, das ist ein Teil des Gerichtes Gottes, dass wir nicht mehr sehen können, was überhaupt die Not ist. Und das ist die Trägheit unserer angeborenen Natur, unseres Fleisches, dass wir uns gar nicht bekehren können. Das haben die Väter, ich habe nochmal bei Brassberger nachgelesen, bei den alten württembergischen Vätern immer gesagt, man kann sich doch gar nicht bekehren, wie man will. Und ein Watchman Nee von der Untergrundgemeinde in China hat in den schwersten Tagen der maoistischen Verfolgung gesagt, man kann sich doch nicht bekehren, wie man Strümpfe wechselt oder ein Hemd anzieht. Der Mensch ist doch gar nicht in der Lage, weil er seinen Schaden gar nicht kennt. Und darum ist das so wichtig, dass wir darüber nachdenken, was ist denn diese Buße? Manche meinen, sehr lieb, wie man meint, einen verlorenen Bußtag wieder retten zu wollen, indem man mal halt büßt. Das haben die Landesherren uns einmal vorgemacht. Und dann ist wieder gut, um das Wohlgefallen Gottes zu erringen. Nein, das hat Jesus bestritten, dass man das so kann mit einem einfachen Akt. Warum denn? Weil die Sünde eine Macht ist, die uns knechtet. Das hat mich gerade wieder angesprochen. In unseren Liedern ist das ja so toll ausgedrückt. Wer Sünde tut, der ist doch Sklave der Sünde. Und du kannst ringen, mag ich ringen, wie ich will, fließen auch der Tränen viel, tilgt das doch nicht meine Schuld, Herr, mir hilft nur deine Huld. Und ein Unbekehrter kann gar nicht erkennen, dass er verloren ist. Darum spottet doch. Und das ist die Not der Christenheit durch und durch, dass wir ein Feind Gottes sind. Die ganzen harten Worte, die Jesus gesprochen hat, fürchtet euch nicht vor denen, die euren Leib töten können. Ja doch, fürchte ich mich schon, wenn einer mir nachts auflauert und mich umbringen will. Das ist nichts Gefährliches. Fürchtet euch vor dem lebendigen Gott, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Und so steht es in der Bibel und das ist Gottes Wort für unsere Zeit heute ganz höchst aktuell. Und das Ganze Notvolle ist so, dass die Christenheit blind ist in unseren Tagen. Die Christenheit, wo wir hinschauen, kann das nicht mehr sagen. Natürlich, man will noch ein bisschen Buße haben, aber man meint, dass eine Sinnesänderung, so ein bisschen Outfit nach außen hin, wir wollen uns am Wollen zugeben, wir sind Menschen mit Mängeln, mit Fehlern. Das schlimmste Übel ist doch, dass dieser weit verbreitete Machbarkeitswahn Das hat ja zuerst Napoleon gesagt, wir schaffen das. Heute wieder übel in der Politik, wir schaffen das alles. Wir ändern sogar noch das Klima, die Polkappen wieder zufrieren. Und dann im Geistlichen, wir schaffen das alles. Nein, wir können mit keiner Tat das Wohlgefallen Gottes finden. Es erschüttert mich am allermeisten, dass nicht nur prominente Bischöfe das Kreuz Jesu leugnen oder in ihrem Wams verstecken, sondern dass bis hinein in evangelikale Bibelschulen und Kreise und Gemeinschaftskreise Leute sagen, wegen mir hat Jesus nicht sterben müssen. Das ist so furchtbar, wenn man es nicht mehr weiß. Ach, mein Herr Jesus, wenn ich dich nicht hätte, wo sollte ich denn sonst leben können und ohne dich? Keinen Schritt mehr ohne dich, ich brauche dich alle Zeit. Alles so wunderbar. Und erst recht zur Bekehrung brauchen wir das Wunder Gottes des Heiligen Geistes, der mündige Mensch, der sich gegen Gott auflehnt und sagt, ich kann mein Leben selber gestalten. Nein, das steht vor dem biblischen Zeugnis nicht mehr da. Kann auch ein Moor seine Haut wandeln? Nein, kann ein Leopard denn sein Fell ändern? Wie könnt ihr denn das ändern, die ihr das Böse gewohnt seid in eurem Leben? Ihr könnt das ja gar nicht tun, das ist das Furchtbare. Sondern das kann nur Gott selber durch seinen Heiligen Geist. Und das steht schon im Alten Bund. Das ist die große Verheißung, dass Gott das tun will. Und wie kann Jesus denn das sagen? Kehrt um, das kann er tun, weil er der gottgesandte Heiland und Retter ist. Das Himmelreich ist nahe herbeigekommen, steht vor der Tür. Und du darfst das zugreifen, weil Jesus dich beruft und auserwählt hat, das zu ergreifen und zu haben. Er ist der bevollmächtigte Befreier Gottes, der retten will. War so schön bei einer goldenen Hochzeit eines großen Geschäftsmanns in Böblingen, wo der Dekan dann sagte, ja, ja, der Jubilar, der hat ja immer so schön gesagt, der Heiland, wir sagen ja so ein Wort nimmer heute. Dabei steht es in der Weihnachtsgeschichte drin, dass Jesus der Retter ist, Heiland, das war das Wort, wo die ersten Germanen überhaupt begriffen haben, der dein unheiliges Leben heil macht, den brauchst du, ohne den geht's nicht. Als ob man die Worte austauschen könnte, der heilt auch dein zerbrochenes Leben. Ich habe 3 Punkte. Es geht um einen Bruch und eine völlige Neuschöpfung. Wissen Sie, dass auch religiöse Leute sich bekehren müssen? Dass auch Leute, die ganz im Gesetz Gottes wandeln, untadelig sich bekehren müssen? Das war der Pharisäer Saulus. Er war gewandelt im Gesetz, untadelig, sagt er später. Bester Abstammung aus dem Judentum, bis er vor Damaskus erkannt habe, ich habe ohne Jesus alles verloren. Ich bin der Ärmste und brauche ihn. Nein, Bekehrung ist nicht nur was für Knackis und Halunken und heruntergekommene Leute und Betrüger, sondern das, was die Not ist heute, wo jeder sagt, ich bin doch recht, ich mach's doch recht, ich bin doch christlich. Das ist diese schreckliche Firnis, die wir in unseren Gemeinden haben, die unsere Gemeinden zerstört und spaltet. Jeden, der das biblische Wort noch predigt, wird zum fremden Außenseiter, der gehasst wird. Und darum bleiben wir dabei und sagen, es ist eben nötig, weil auch die frommen Leute wie der Saulus stolz und selbstsicher sind, wir können das alles selber, wir brauchen keinen Heiland, wir machen das. Sicher, das heißt dann in den Gesprächen, die kennen Sie aus den Kirchengemeinderatssitzungen, aus den Gesprächen im Helferkreis. Wir sind auch nicht vollkommen. Das ist so ein Trost. Ich habe auch meine Macken. Nein, es geht um die totale Verlorenheit unseres Lebens ohne Jesus, wo wir nicht sein können. Und die Not der Selbstgerechtigkeit, die schon mit dem Apostel Paulus angesprochen ist, der meint, er könne das selber durch seinen Gesetzeseifer machen. Wie heißt das? Du musst dich nur selber verantworten können. Vor dir selber musst du dich verantworten können. Nein, bei Jesus hat all dein frommes Tun keinen Wert. und du bist ein verlorener Mensch mit allem Tun. Es ist doch unser Tun umsonst auch in dem frömmsten Leben, Reformation. Doch unser Tun umsonst auch in dem frömmsten Leben. Es ist heute schade, dass wir unsere Jugend betrügen, indem wir sie nicht mehr die großen Stücke des Katechismus auswendig lernen lassen. Und indem wir sie um die Lieder betrügen, was sollen die einmal auf der Intensivstation haben im Sterben, dass sie diese herrlichen Lieder nicht mehr auswendig können, in ihrem Herzen drin. Im Heidelberger Katechismus steht es doch so klar drin, Artikel 5. Wir sind von Natur, du und ich, unserer Natur nach, geneigt, Gott und unseren Nächsten zu hassen. Das größte Problem ist das menschliche Herz. Aber ihr habt doch ein gutes Herz. Nein, das Menschenherz ist so furchtbar. Lies doch mal Matthäus 15. Jesus sagt, nicht deine Umwelt ist so schlimm und das Internet, und da kommt ja auch viel Böses. Aus deinem Herzen kommen die bösen Gedanken. Mord, Ehebruch, Unreinheit, Neid. Aus deinem Herzen kommt es. Da kommt das Übel her. Wie hat Jesus das so markiert? Und wenn das Herz nicht bekehrt ist, wird nichts Neues. Und das Herz muss bekehrt werden. In diesen Tagen erinnern wir uns ja immer wieder an, da war so eine Konferenz in Memmingen, wo 60 katholische Kapläne um 1800 zum lebendigen Glauben an Jesus durchgebrochen sind. Und das waren ja die großen Gestalten, wo auch Hinhöfer von der badischen Erweckung dazugehört. Viele bekannte Namen. Und darunter war auch Johannes Gossner. Dem haben sie gleich, sein Nürnberger Seelsorger hat gesagt, du brauchst gar nicht evangelisch werden, die evangelische Kirche ist genauso schwarz wie die katholische. Und er blieb Katholik, er ging nach Petersburg, bis er dann in die Bethlehemskapelle nach Berlin kam, da hat der preußische König dann doch verlangt, dass er evangelisch wird. Kennen Sie noch das Herzbüchlein? Das ist doch so grandios, wo es gezeigt wird, den kleinen Kindern, das ist das Menschenherz. In den vier geistlichen Gesetzen wurde es dann ein bisschen verkürzt, wo das Ego dann entthront wird. Und erst wenn Christus in deinem Herzen Wohnung macht und dein Herr ist, wenn er dich regiert, kann etwas Neues werden. Und nur so ist möglich, er muss dein Herr sein. Der Mose hat ja das Volk Israel aus Ägypten rausgeführt und durch die Wüste und hat viel miterlebt, viel Anfechtung erlebt mit einem wankelmütigen Volk. Und er erzählt das in 5. Mose 8, nochmal, das ist ein ganz grandioses Buch, überhaupt das 5. Mose-Buch von dem Bundesschluss Gottes, wo Gott schon, der sagt Mose nochmal, bei der Verkündigung der Gebote sagt, es geht nicht. Sie können die Gebote gar nicht halten. Und ich sage es im Wortlaut noch einmal, ach, dass sie ein Herz hätten, mich zu fürchten und zu halten, alle meine Gebote ihr Leben lang, auf dass es ihnen, ihren Kindern wohlginge. Da liegt das ganze Problem der Welt, der kaputten Welt, der zerstrittenen Familien, der auseinandergehenden Ehen, deines Lebens, wo du leidest unter dem Schmutz und dem Dreck deines Lebens, dass unser Herz geneigt ist, Gott und unseren Nächsten zu hassen und sie von Gott abzuwenden, das ist die Not unseres Herzens. Und wir belügen uns immer. Und was ist das heute, wo man sagt, ach, das wird Gott schon nicht so genau nehmen. Und das mit dem Gericht, das wollen wir nicht. Und das Wort der Hölle, das wollen wir doch auch nicht mehr bloß noch glauben. Und Gott ist doch Liebe und Nachsicht. Nein, du kannst die Ketten deines Lebens nicht selber sprengen, auch wenn du wolltest. Herrlich, wie das Altendorf sagt, dieser Beherrscher, Jesus, wenn er der Beherrscher deines Lebens und er ist der Herr, der alle Macht hat im Himmel auf Erden, lass ihn in dein Leben ein, er kann Herzen bekehren, auch dein störrisches Herz. Und das wissen wir Alten, wie das oft ist, haben sie mal alte Leute gepflegt, wie das oft ist mit dem störrischen Herzen, wie mit den Babys. Das ist eine ganz schlimme Natur, Herr, bekehre du mich und mach doch etwas Neues aus mir, du musst das bei mir tun. Und das Schlimme ist, dass auch, dass die Bibel sagt, ja, wir sind tot durch Übertretungen und Sünden. Und Tote können sich einmal nicht bekehren, weil sie tot sind. Und die Sünde macht uns so hart, dass wir uns auch dagegen sperren. Auch uns, wenn wir ganz treu dem Herrn Jesus folgen wollen, müssen wir immer sehen, dass manchmal unser Sinn das will und unser tatsächliches Umkehren doch so schwer tut. Wir sind tot durch Übertretungen und Sünden. Und darum war es so herrlich, wie Jesus als ersten Dienst sagt, es ist jetzt das Himmelreich, die Gottesherrschaft von Jesus. Das Reich Gottes ist angebrochen. Und das darf in deinem Leben sich ereignen, in deinem Haus soll es sichtbar werden, in deiner Familie, in deiner Ehe, in deinem ganzen Tun und Wirken, weil Jesus das Lamm Gottes ist, das dir der Welt Sünde wegträgt. So ist möglich. Es ist an unserer Welt unlösbares Problem, wo man den atomaren Giftstoff hinbringen soll. Aber noch viel schlimmer ist mit der Sünde. Und Sie wissen, wie das noch strahlt. Manche Leute, die tragen noch an den Wunden von vielen Jahren, wo sie Sünde begangen haben, wo andere ihnen Böses getan haben. Schließlich ist der Herr Jesus entsorgt, dass nichts mehr übrig bleibt, dass auch alle Strahlungskräfte weg sind. Das ist sowas Wunderbares, dass man völlig frei werden kann. Ganz herrlich, gerade der Zuspruch der Vergebung. Bekehrung ist nicht nur nötig, sondern Bekehrung ist möglich. Dass Jesus dieses möglich macht, weil er das Lamm ist, der Welt Sünde trägt. Wer Sünde tut, der ist der Sünde Knecht, der Sklave. Aber wen Jesus frei macht, der ist richtig frei. Du musst nicht mehr. Lass Jesus in dein Leben ein. Und sieh ihn an am Morgen des Tages, höre sein Wort, lass dich leiden von seinem Geist. Bekehrung ist ein Gnadengeschenk, ganz wunderbar. Eine Befreiung, eine Neuschöpfung durch den Heiligen Geist. Was ist alles Böses geredet worden gegen Evangelisation und gegen den Entscheidungsruf? Es ist unvorstellbar. Und wenn man heute dann ansieht, dabei war das alles gar nicht drängerisch. Es war ja ganz lieb, wenn einer da gerufen hat, man muss sich entscheiden. Und wie furchtbar totalitär ist das heute, wird gar keine andere Meinung mehr geduldet bei den Umkehrungen, die gefordert werden auf der Straße. Den Gipfel hat ja gestern der verehrte Weihbischof von Berlin noch gemacht, indem er sagt, das liebe 16-jährige Kind ist ein Prophet und hat noch eins draufgesetzt, das kann nur mit Jesus verglichen werden. Weihbischof Koch in Berlin, Sie können es im Internet nachlesen. Und Jesus lässt dir die Freiheit. Er bietet dieses Gnadenangebot an, dieses Gnadenangebot zum Begreifen. Mir ist so wichtig geworden in diesen Tagen, wo so viel über den Heiligen Geist gesprochen wird, was die Wirkungen des Heiligen Geistes sind. Die erste Wirkung, die Jesus erwähnt, und er ist ja zuständig, der sagt ja, es sei gut, wenn er wegginge, dann käme der Heilige Geist, ist, dass der Heilige Geist die Welt überführt von der Sünde und vom Gericht. Da steht nichts von Wunderheilung, da steht nichts von Zungenrede, sondern die erste Wirkung des Heiligen Geistes ist, so war es am Pfingstfest, was sollen wir denn tun? Erkenntnis der Sünde. Und das wollen wir erbitten, dass wieder Gott uns die Augen aufdeckt für unsere Sünden, dass unsere Gesellschaft das wieder geschieht, dass es die größte Not eines Menschenlebens ist. Alle anderen Nöte sind zweitrangig. Alle anderen Nöte, die es in der Welt gibt. Der Zerfall des Euros und das Auseinanderfliegen Europas, alles zweitrangige Fragen. Das Größte, wie willst du vor Gott bestehen mit deinem Leben? Und Jesus ist mein Retter, mein Erlöser. Das ist der einzige Weg. Es gibt in der Welt gar keine andere Lösung. Gehen Sie durch die Weltreligion. Es gibt keine Lösung. Die können mit den Hindus im Ganges baden, aber sie kriegen die Last ihrer Sünde nicht los. Und das ist der Grund, warum so viele Muslime heute Jesus annehmen. Es hat mich immer fasziniert, auch gerade in Verfolgungsgebieten, etwa im Nordnigeria. Seit 1985 werden jedes Jahr praktisch 15.000 friedliche Frauen, Kinder umgebracht. Sie wollen das Gebiet frei haben, um die Scharia aufzurichten. Und das ist ja eine erst seit 100 Jahren bestehende Missionsarbeit der Ikwa-Kirchen. Ganz groß in diesem Moslemgürtel. Und das ist so schlimm. Jesus wird gehasst. Karl Hartenstein, der Prälat der Württembergischen Kirche, sagte, Jesus ist der gehassteste Name in der Welt. Jesus sagt, ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen. Weil er sagt, es gibt keine andere Erlösung als Jesus. Und deshalb brauchen Sie sich nicht wundern, dass wir im Streit stehen. Sie können gar keinen Frieden haben, wo Sie das Evangelium von Jesus verkünden. Werden Sie gehasst und werden Sie angegriffen, aber Sie dürfen fröhlich sein, Sie haben Jesus. Was können Sie denn Größeres haben? Das ist der erste Punkt, der mir wichtig war. Es geht um einen Bruch. Schön in dem Lied vorher. Brich mit dem Vergangenen, spricht zu Gott, ich will Von dir wird nur gefordert, Herr, ich will das Alte loslassen, ich will brechen. Natürlich, wenn du mit dem Alten hin immer noch drin halten willst, kann dich Jesus auch nicht befreien. Herr, ich will das Alte loslassen, aber dann kann er dich befreien. Das ist eine völlige neue Schöpfung, das ist so groß und dass das zugeht. Und die neue Geburt und das neue Herz, das schafft Jesus und bringt das uns, dieses neue Herz, und macht uns völlig neu. Wie viele ihn aufnahmen, denn gab er Macht, Gottes Kinder zu heißen und zu werden und zu sein. Und es gibt gar nichts Größeres, wenn du auf der Intensivstation liegst und weißt, ich bin in der Hand von Jesus geborgen. Wie sagt er? Niemand kann dich aus meiner Hand reißen. Ich bin ein Kind Gottes. Nicht, weil ich tüchtig bin, nicht, weil ich so fromm war. Es kommt nicht von mir, sondern er hat es mit seinem Blut besiegelt und da gilt es. Zweitens, ohne Glauben ist eine Neugeburt überhaupt nicht möglich. Ohne Glauben ist nicht möglich. Johannes hat ja schon viel von der Neugeburt gesprochen, der Täufer. Es war interessant, dass doch so viele Leute wach waren damals und gemerkt haben, da stimmt was nicht mit Gott. Und da sind sie zu Tausenden hinausgezogen. Es war ja eine beschwerliche Reise, durch die Hitze zu wandern und sich dort taufen zu lassen und sich zu bekennen vor den anderen Menschen. Ja, ich bin ein sündiger Mensch. Fällt ja vielen ganz arg schwer. Fällt es dir auch schwer, einfach offen zuzugeben. Aber Johannes hat gesagt, ich kann es noch nicht schaffen, das Neue. Erst wenn der Heiland kommt, der Messias, der Retter, der wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Es ist ganz wichtig, da geht es nicht um kirchliche Rituale, fallen Sie noch auf dies. Es geht doch um das, dass der Heilige Geist in uns wohnt. Und das ist doch ganz klar, dass das auch durch das schon die alte prophetische Verheißung, die beim Hesekiel, beim Jeremia kommt, ich will ein neues Herz ihnen geben. Das ist doch so alt gewesen, das Herz des Menschen ist böse von Jugend an, es reut mich, dass ich Menschen geschaffen habe. Und dann kommt das, ich will ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten, danach tun. Hesekiel 36, 26, Gott will das machen. Und was er will, das führt er durch, wenn du ihm den Weg frei machst und die Türe öffnest. Und das ist so wunderbar. Was muss ich denn tun? An Jesus glauben. Ihm nur. Vertrauen Jesus, du. Paulus sagt es mal im Epheserbrief, dass Christus wohne durch Glauben und Liebe in deinem Herzen, indem ich sage, Jesus, du bist das Liebste mir. Das Allerliebste in der Welt. Ich habe dich lieb. Und ich vertraue dir, ich baue nicht mehr auf meine Frömmigkeit, dass Christus wohne durch Glauben und Liebe in euren Herzen. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit, im Kolosserbrief. Das ist das ganz, ganz große, ungeheure Wunder, das geschehen kann und das geschieht nur durch Glauben. Ist ja manchmal so zu Tode geritten worden in der Reformation, ja, man muss eben nur glauben. Nein! Das mit dem Glauben im Neuen Testament an Jesus glauben, nicht bloß glauben. Jeder glaubt irgendetwas. Der eine glaubt irgendein Hirngespinst oder an irgendeinen Aberglauben. Nein, du musst an Jesus glauben. Dieser Glaube macht dich selig. Und selig ist die höchste Form des menschlichen Glücks, irdisches Glück. Nein, Seligkeit ist noch viel, viel mehr. Die völlige Erfüllung der Freude, erfüllt sein, glücklich sein. Was sind die Seligpreisungen von Jesus? Wer so lebt, auch wenn du nichts hast, auch wenn du krank bist, du bist selig und das kann dir niemand rauben. Das hat Jesus nochmal gesagt, selig sind die Gottes Wort hören und bewahren, als jemand sagte, du, das ist toll, wer deine Mutter war, die dich einmal gestillt hat. Jesus, nee. Wer das Wort Gottes hat, weißt du das? Mit deiner stillen Zeit über dem Wort Gottes bist du ein seliger Mensch. Und wenn die Leute dich anklagen und wenn sie gegen dich stehen und dich verhöhnen, du bist selig, niemand kann das von dir nehmen. Und das ist auch so schade, wenn wir das bei den verfolgten Christen immer so sehen, ach, die Armen, jetzt müssen wir sie vielleicht zu uns holen. Nein, betet für die, die sind selig, auch wenn sie dem Tode preisgegeben sind, weil sie Jesus haben. Das ist so wunderbar, dass die höchste Seligkeit da ist, wo Jesus in deinem Herzen wohnt. Jesus hat zum Zachäus gesagt, ich will in dein Haus einkehren. Und dann hat er sofort begriffen, ich muss in meinen Kontobüchern noch was ändern. Da hat er Überweisungen rausgeschrieben, wo er falsch gehandelt hat. Es war ihm plötzlich klar, wo Jesus in deinem Haus ist, in deinem Leben, wo der Geist Gottes einkehrt. Und das ist überall, wie sagt er zur Samariterin, die hat ja einen Durst nach Leben gehabt. Natürlich, diese Frau, die so viel Übles erlebt hat, von Männern liegen gelassen wurde wie ein alter Schuh. Sie hat den ganzen Hass und die Härte dieser Welt erlebt. Ich gebe dir lebendiges Wasser. Das, was das Leben ausmacht, was dich erfüllt macht. Und deshalb ist wahr, es ist nicht das Wichtigste, ob du gesund bist. Das stimmt doch nicht, sondern ob du Jesus hast. Und dann kannst du auch als kranker oder behinderter Mensch natürlich glücklich sein. Und da, wo wir in der Welt stehen und auch mit teilhaben, in den Nösen dieser Welt, das ist so wichtig, dass Jesus in deinem Leben der Herr ist, dass er eingekehrt ist. Und wir brauchen das jeden Sonntag, in jeder Versammlung, in jeder Bibelstunde, dass wir wieder auf den Grund gestellt werden. Wir brauchen keine Glaubenskonferenzen, wo wir über Kirchenpolitik reden, sondern wir brauchen Glaubenskonferenzen, wo wir niemanden sehen als Jesus allein. Und wieder neu nach Hause gehen und sagen, dir will ich gehören. Denn das hat ja Jesus seinen Jüngern so klar gemacht, ohne mich könnt ihr nichts tun. Das hat er am Gleichnis vom Weinstock ihnen verdeutlicht. Bestand denn da denn die Gefahr, dass die Jesus-Jünger etwas ohne Jesus machen? Ja, natürlich. Der Petrus in seinem Eifer. Und das ist ja bei uns auch so. Da wird ganz viel in der Christenheit ohne Jesus gemacht. Kindergärten ohne Jesus. Heiraten junge Leute ohne Jesus. Jugendarbeit, was man so hat. Predigt, alles ohne Jesus geht er nicht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Ich muss ihn haben. Er muss in mir wirken können. Er muss mein Herr sein und möchte mich regieren. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Das ist keine Mystik, liebe Freunde. Die Mystik ist, wenn Menschen sich hochschwingen in esoterischen Gedanken. Sondern Jesus ist in die Welt gekommen und klopft an deiner Herzenstür, weil er einkehren will. Und er macht dieses Wunder möglich. Und das ist die Bekehrung, die so wunderbar wirkt. Die Not der Christenheit heute ist, und das erleben Sie an Ihrem Ort, in den vielen Plänkeleien und Schimpfworten, die man über die frommen Christen sagt, über die Evangelikalen und so, dass die Leute sagen, das wäre ja billig. Denk jetzt an Gespräche, die ich in der Familie führte. Ach, das wäre ja billig. Wenn man das so bei Jesus sagt, ich will selber für meine Schuld gerade stehen, wie die Muslime. Muslime kennen keine Schuld. Das will ich mit dem heiligen Gott schon im jüngsten Gericht dann klar machen, mit Allah dann klären. Ich habe ja auch was anderes auf die Waage noch zu legen. Nein, dass ich gar nichts mehr tun kann, das ist das die Bankrotterklärung des mündigen Menschen. Ohne die gibt es keine Bekehrung. Dass man vor Gott das eingesteht, Herr, sei mir Sünder gnädig. Und das liegt nicht auch an dem Wort der Sünde, sondern an der Sache, dass wir stolzen Menschenkinder sind, eitel, arme Sünder und wissen gar nicht viel. Das hat der Matthias Claudius in der Zeit der Aufklärung gedichtet, wo der Mensch so stolz war, unser Verstand kann alles. Immer das Menschenmissverständnis, als ob wir alles können. Wir können diese Welt nicht erneuern. Wir können nicht mal unser eigenes Herz ändern. Aber Jesus kann es tun. Und auch der fromme Nikodemus, der zum Hohen Rat gehörte, hat Jesus interviewt. Das ist toll, wie auch die Theologie im Blinden tastet und das nicht findet. Und sagt, du bist ein Oberster im Volk Gottes und weißt das nicht. War so viel wie mit Dekan oder Prälat. Und du weißt nicht, was das ist, wie man neu geboren wird. Nicht sich neugeboren fühlen, sondern neugeboren werden, ein Mensch mit einem total neuen Herzen zu sein, ein völlig verwandelter Mensch, wo Christus in uns regiert, das Tolle. Und dann hat Jesus den Nikodemus mit diesem tollen Wort darauf hingewiesen, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn dahingab, auf dass alle, die an ihn, an Jesus, ihren Heilern glauben, dass sein Blut alle Schuld tilgt, selig werden, gerettet werden. Anders geht es nicht. Schon Jeremia hat gewusst, bekehre du mich, Herr. Ich kann es nicht. Selbst der fromme Prophet nicht. Ich kann es nicht, du musst es tun. Und Johannes sagt in seinen Briefen, wenn wir unsere Sünde leugnen, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünde bekennen, so ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt. Ach, wisst ihr, dass das Leute kaputt macht? Ich erlebe das immer wieder. Da sagt einer, du musst mit dem noch reden nach dem Vortrag. Da ist einer, der meint, er hat den Heiligen Geist verletzt. Das meinen wir ja dann, ob wir nicht doch im Ungehorsam den Heiligen Geist verletzen. Nein, alle meine Sünden hat sein Blut hinweggetan. Und wo ich meine Sünde erkenne und sie bekenne, macht er mich rein von aller Untugend sogar, von allem, was dahinter steht, von aller Macht. Weil Jesus Herzen bekehren kann und eine Neuschöpfung machen kann, das ist das allergrößte Wunder. Jetzt noch einen dritten Gedanken. Gib Raum für das anbrechende Reich Gottes unter uns. Ist das wirklich wahr? Ja, ich war ja 40 Jahre Gemeindepastor und ich kann nur sagen, es gibt nichts Schöneres als Gemeindepastor. Jugendbibelkreis, da hat man junge Burschen, da hat man Angst, geht das gut? Da hat man junge Leute, die schon kriminelle Vergangenheit hatten und alles. Und dann erlebt man, das schlichte Hören auf das Wort Gottes verändert den Charakter von Menschen. Das glaubst du gar nicht. Es kann kein Pädagoge und kein Therapeut. Was Jesus Herzen verändert. Kaputte Ehen, haben wir gesagt, oh, lasst, verschont mich doch. Der Mann ist schon ausgezogen. Beide wollen natürlich Christen sein. Wollen sie nicht noch ein bisschen? Ich laufe doch, wenn jetzt ich komme als Vogelscheuche, es wird dann noch schlimmer. Aber wir fangen an zu beten. Und dann geschieht das Wunder, dass ein Mensch, der ganz tief in der Sünde steckt, befreit wird, umkehrt. Und wenn sie heute die Leute sehen, sagen, das gibt es doch nicht. So ein verliebtes Paar. Was Heilung durch Jesus möglich ist. Ich will einen neuen Geist in euch geben. Erneuerung, die möglich ist, ganz wunderbar. Was er tun kann. Und wenn wir jetzt einmal die Geschichte des Reiches Gottes ansehen, was alles möglich war, unsere alten Germanen, was der Wodanskult war, das hat erst Hitler wieder entdeckt. Der Hitler war ein fanatischer Anhänger mit seinen Thingstätten, wo den blutigen Wodanskult scheußlicher Aberglauben und Tötungsglauben. Und wo wurden die gerettet? Da war die erste Bibelübersetzung von Wulfila, der Helion, der Heiland. Und das Wort Gottes hat neu gemacht. Menschen, wo sie sich aber wirklich von Grund auf bekehrt haben, nicht oberflächlich nur. Und was hat unser Deutschland erlebt mit Universitäten und Schulen und Hospitälern? Es haben alles wiedergeborene, erneuerte Menschen begonnen. Mir hat das Kind schon die Mission begeistert. Sie können ja Kindern nichts Besseres erzählen von Alan Patton, wie der danach in der Pazifik zu den Menschenfressern ging. Das war wahnsinnig. Und der Name, der Glaube in den Namen Jesu hat ganze Völker verwandelt. Für mich war es lange noch ein Ziel. Ich habe bis zum Auswärtigen Ausschuss der Bundesregierung immer um eine Sondergenehmigung nachgesucht, das Nagaland zu besuchen. Das liegt hinter Bangladesch, sind ganz abgelegene nordindische Provinzen, die nur einen ganz kleinen Korridor haben zu Indien. Nagaland, da waren die Kopfjäger. Die haben die dörten Köpfe hier hingegangen, weil sie einen totgeschlagen haben. Das war der größte Triumph. Kein englischer Soldat ging ins Nagaland. Wer sagt, da kommt keiner Leben mehr zurück. Und dann ist ein Dr. Klagan mit seinem Ein auf. Und die haben sich bekehrt. Und da steht im Gebet für die Welt 100% Baptisten. Ich war dort. Die haben gesagt, wir schließen keine Tür ab. Bei uns gibt es keinen Diebstahl. Und der Gouverneur hat gesagt, wir waren alle in der Finsternis und dann kam das Licht in unser Leben. Und die sagen, was war das für eine Befreiung? Ich habe den Kopfjägern der Dayaks oft gefragt, wie haben das eure Väter euch erzählt, wie die getötet haben? Die haben gesagt, kein Menschenfresser oder Kopfjäger hat das aus Lust getan.
Sie haben das tun müssen, weil die schwarze Magie sie genötigt hat und sie waren befreit, als die Macht der Finsternis durchbrochen war. Und so ist doch in unserem Leben. Es gibt doch keine Sünde in deinem Leben, die irgendwo die Erfüllung gibt. Kurze Zeit betrügt sie dich, aber sie wird doch auf die Länge deines Lebens nur Not im Gewissen bereiten. Und darum ist Jesus der große Befreier. Wie wurde Amerika verändert? Durch wen denn? Durch die Puritaner. Das waren die strengsten Pietisten, die es gab. Und wie John Stott fragte, welche Bücher in englischer Sprache muss man kaufen für seine Bibliothek, sagt er, nur die Puritaner. Die haben das Evangelium. Und das brauchen wir heute. Und wenn man das aber sieht, was John Bunyan bewirkt hat mit seiner Pilgerreise durch den Markt der Eitelkeiten der Welt und wo er in dem Sumpf der Verzagtheit schwimmt, da musst du auf die, da sind Felsen drin, auf die kannst du treten, auch im Sumpf, in die Verheißungen Gottes, und da kannst du leben. Und du musst den Weg zur Seligkeit gehen, das ist so wichtig. Mich hat ja immer beeindruckt, die Christen in Russland, wie die durchgehalten haben, selbst bei einer solchen Staatsmacht wie dem Marxismus, Kommunismus, härtester Prägung, diese schlichten Christen, wir kennen ja die Russlanddeutschen, wir haben die durchgehalten. Nur 13 Jahre war unter Zar Alexander, das war nach Napoleon, eine Bibelgesellschaft in Russland. Die orthodoxe Kirche wollte das nicht. Und der Zar Alexander hat in der Not vor dem Napoleon, hat er Angst gehabt, hat eine Bibel gefunden in seinem Quartier und hat aufgeschlagen, bei Psalm 91 gefunden, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt. Und da war er rumgedreht. Ich brauche das. Er, der Zar, ich kann doch das nicht selber. Und dann hat die Bibelgesellschaft eröffnet, die wurde unter seinem Nachfolger sofort wieder geschlossen. Aber das Bibelwort hat so viel verändert. Selbst als unter den Aristokraten von Petersburg die führenden Leute, Verkehrsminister Bobrinsky, und zum Glauben kamen und sie ihr Palais geöffnet haben, was ist geschehen? Sie haben die Kutscher zu den Gebetsgemeinschaften eingeladen und die Zeitung hat gewitzelt, da darfst du nicht mehr hingehen, da stinkt es nach Stallmist. Der Dünkel der stolzen Menschen und die Fürstin Lieven mit ihrem Palais, in Korntal ist sie begraben. Als sie ausgewiesen wurde, haben die Bolschewisten noch Zöllner am Ausgang gesagt, sie hassen uns sicher, weil wir ihnen alles weggenommen haben. Also nein, es war mir nur auf kurze Zeit meines Lebens anvertraut. Und dann hat sie von Korntal aus das Missionswerk Licht im Osten gefördert. Sie, die große Dame von Petersburg. Wisst ihr, das ist sowas herrlich, was Veränderung geschieht, dass Menschen nimmer am Geld da sind, dass nimmer der Geiz ihr Leben beherrscht, dass alles neu ist, was in der Erweckung alles geschehen kann. Man kann das nicht selber machen und deshalb brauchen wir das heute in unseren Gemeinden. Nichts ist dringlicher, nichts ist nötiger als dieser Ruf. Nimm du Jesus als den Herrn in dein Leben an. Ich habe immer wieder gern gefragt, wo bist du zum Glauben gekommen? Ich habe erstaunlich viele Leute gefunden, die sagten, auf der Bußbank der Heilsarmee. Wir haben das nicht in unseren Kirchen. Die Heilsarmee verzichtet deshalb auf einen Altar, sogar auf die Sakramente verzichtet sie, aber der William Busch hat erkannt, die Bußbank ist das Entscheidende, wo ein Mensch vor Jesus sagt, ich will nicht mehr ohne dich. Und das ablegt das alte Leben. Und das ist wichtig in unserer Jugendarbeit, in unserer Gemeindearbeit. Und ich bitte euch, dass ihr dabei bleibt und das wacht und wirkt in diesem Platz und in dieser Aufgabe. Wie hieß die erste These von Martin Luther in seinem Thesenanschlag? Unser Herr und Meister Jesus Christus hat mit seinem Wort tut Buße gewollt, dass das ganze Leben der Gläubigen nichts als Buße sein sollte. Und er sagt einmal in seiner Psalmenauslegung, der Herr fordert die Bekehrung von uns, nicht als ob wir sie mit unseren eigenen Kräften vollbringen könnten, sondern damit wir unsere Ohnmacht erkennen und um Hilfe des Geistes flehen, durch dessen Beistand wir nur erneuerte Menschen werden können. Und jetzt bin ich so froh, dass auch in unserem Land, in dem die Nachfolge Jesu so rar geworden ist, auch in unseren Gemeinden, der Bekehrungsruf so rar geworden ist, sie hingehen und dies weitersagen als befreiende, beglückende Botschaft, dass sie sagen, welche Not es auch ist, Familiennöte, Erziehungsnöte, Belastungen, unter denen Menschen leben, ja, selbst okkulte Belastungen, natürlich, sie weichen nur vor dem Namen Jesus.
Und wir dürfen dieses Evangelium noch ausrufen. Und es ist noch Gnadenzeit. Und Gott will, dass Menschen zum Glauben kommen und errettet werden. Und das ist aber, uns geht es um diesen Bruch mit dem Vergangenen, dass diese ersten Christen damals in Rom den Mut hatten. Was ist das heute? Ich muss mich der Welt anpassen, um die Menschen zu erreichen. Geht doch gar nicht. Sondern das Wort von Jesus sprengt verschlossene Herzen. Und darum sagt der Paulus, ich geniere mich nicht am Evangelium. Das Evangelium ist eine Kraft, die durchdringt. Und das musst du neu hören jedes Mal, jeden Tag neu in deinem Leben. Das darfst du weiter sagen. Das ist die Botschaft, das Evangelium, das rettet. Und in dieser großen Rede vom Ende der Welt, in dem Jesus so klar spricht, wie alles vergeht und die Teuerung zunimmt, die Liebe erkaltet, die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, in einem rapiden Tempo, wir haben das ja nie geahnt, die Verführung in der Gemeinde umgeht und es wird das Evangelium gepredigt aller Kreatur. Ich sage, ich bin fasziniert. Seit 1990 zum ersten Mal in Tadschikistan, Kirgisistan, Kasachstan haben wir das Evangelium gepredigt. Hunderte von Gemeinden sind entstanden. Nur das Evangelium. Schlichte Boten, wie du und ich. Und das dürfen wir erleben in Afrika, in Kuba und überall. Wenn es nur in unserem Land wieder ist, dabei will ich bleiben. Ist jemand in Christus, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Amen.